Oculi. Meine Augen sehen auf den Herrn. Tatsächlich. Alle unsere Augen werfen wir auf ihn? Wirklich? Oder worauf sonst noch? Hören wir auf eine neutestamentliche Geschichte, sehr zur Irritation derjenigen, die heute Morgen schon mal im Losungsbuch geschaut haben, was denn Perikope ist. Sie ist Perikope, aber übernächstes Jahr. Sie hat mich mehr angesprochen. Vielleicht aus dem Kontext dessen heraus, was mich selber bewegt, wo ich mich im Moment bewege, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Ökumene, in unserem Bund. Diese Wochen sind geprägt neben dem Geistlichen von wirtschaftlichen, politischen, finanziellen Interessen. Alle haben so ihre Hauptversammlungen jetzt. Worauf werfen wir unsere Augen? Die Frage ist zu Recht gestellt. Die neutestamentliche Geschichte für heute, sie findet statt, hat stattgefunden, am Tempel zu Jerusalem. Jesus und seine Jünger, stellen wir uns wahrscheinlich am besten so vor, sind in der Mittagssonne, in der Siesta, irgendwo im Eingangsbereich der Säulenhalle Salomos. Da, wenn man reingeht, wo die Opferdinge gekauft werden können und wo dann am Übergang zum Tempelgelände, zum Vorhof der Heiden und dann 100 Meter weiter hinten zum Vorhof der Männer und Frauen und dann schließlich das Tempelgebäude selbst, so ein paar Kästen stehen. Da kann man Sachen einwerfen für die unterschiedlichsten Zwecke. Ich stelle mir vor, wie Jesus und seine Jünger da im Schatten dieser Vorsäulen stehen, in dieser knalligen Mittagshitze und einfach mal schauen, was so passiert. Die Geschichte, werdet ihr merken, ist den meisten von uns sicher sehr bekannt. Ich behaupte zu sagen, auch weit weg von dem, wie wir Realität empfinden. Aber hört selbst. Markus 12, 41 bis 44. Und Jesus setzte sich am Jerusalemer Tempel dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das macht zusammen einen Pfennig. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Im Ernst, können wir uns heute vorstellen, dass einer alles, sein ganzes Hab und Gut weggibt, einfach so, ohne Plan B? Nicht Auswanderer gesucht in Kanada, auf Mallorca und Teneriffa, sondern ohne Plan B. Der armen Witwe bleibt nichts mehr zum Überleben. Rechnerisch betrachtet ist dabei überhaupt nicht wesentlich, wie viel sie in den Gotteskasten, wie diese Spendenbox, das ist die Armenkasse, genannt wird. Wie gesagt, da stehen mehrere Kisten. Einige sind für bestimmte Opfer, einige sind mehr so als antike Form des Ablasses gedacht. Und dann eben diese eine Kiste, wahrscheinlich eine von 5 oder 7, so genau sind sich die Theologen und Archäologen nicht sicher. Eine ist quasi die Armenkasse. Hartz IV und Krankenpflegeversicherung gab es ja nicht. Also konnten die, die was hatten, da was reinwerfen und gingen dann weiter Richtung Tempel. Dann hat man ein besseres Gefühl, wenn man zum Tempel geht, wenn man vorher ein bisschen was reingeworfen hat. Und keine Sorge, nachher geht auch hier der Klingelbeutel rum. Also rechnerisch betrachtet, 2 Schärflein, so kleine Währung haben wir heute gar nicht mehr. Luther übersetzt mit Pfennig, also 2 Münzen, die jeweils einen halben Pfennig wert sind, also ein Viertel Cent. Kaufkraft damals war anders, ich komme gleich noch drauf. Das ist nicht wirklich viel und für den Zweck dieses Opferkastens eigentlich nichts. Wenn es um das Rechnerische, um die Menge, um die Quantität gehen würde, hätte Jesus anders urteilen müssen. dann wäre das, was die Reichen eingelegt haben, selbst wenn es aus Überfluss geschehen ist, mehr Bedeutung, weil man damit mehr Arme unterstützen kann. Fast möchte man auf den ersten Blick sich fragen, also ich stelle mir vor, so ein Andreas oder so ein Judas, vielleicht ein Petrus und Johannes auch, werden sich diese Frage auch gestellt haben, hat die Frau sich im Kasten vertan? Sie selbst gehört doch zur Zielgruppe der Begünstigten dieses Kästchens. Aber die arme Frau gibt alles hin. Und Jesus lobt das. Obwohl sie nun nicht mehr weiß, wovon sie am nächsten Tag leben wird. Danke deswegen für die Textauswahl aus dem Alten Testament. Denn anders als ihr begegnet Jesus dieser Frau nicht wie Elia der anderen. Er holt sich die Jünger ran, aber für sie hat er kein Trostwort. Müssen die Situation mal auf uns wirken lassen. Die geht weiter. Zu ihr hat er kein einziges Wort gesagt. Erst als sie weg ist, da holt er sich seine 11 zusammen. Auch merkwürdig. Gewiss, es war also wirklich nicht viel, was diese Frau überhaupt hatte, aber dennoch hing ihr Leben daran, denn so kann man im Bibellexikon nachlesen, so viel zum Geldwert damals, für ein Schärflein, also einen halben Pfennig, ein Viertel Cent, konnte man damals entweder ein Brot kaufen oder einen Fisch. Also für zwei Schärflein beides, ein Laib Brot und einen Fisch. Wenn man das gut einteilt und man lebt als Witwe allein, dann reicht es für heute und vielleicht je nachdem auch noch für morgen. Soweit, denke ich, kann man rechnen und bis dahin ist das Ganze auch noch nicht verdorben, wenn man den Fisch nicht gerade nach draußen legt. Sie aber wirft alles in den Opferstock, auch diese beiden letzten Tage noch, die sie hätte leben können von dem, was sie hatte. Sie wirft sich damit auf Gott, so interpretiert Jesus das, auf seine Treue zu ihr, auf seine Vatergüte, von der sie, wie es an anderer Stelle genauso jetzt abhängig ist, wie die Lilien auf dem Felde und die Vögel unterm Himmel. Auch so ein Text von Jesus, der mir zu dieser Geschichte einfällt. Jetzt wird es also an Gottes Gnade allein liegen, ob sie überlebt. Welch ein grenzenloses Vertrauen. Oder was für eine gigantische Dummheit. Wir Menschen, ich Mensch, im Wohlstand und Luxus, tue mich damit schwer. Schnell sind wir dabei, dieses Verhalten leichtsinnig, ja geradezu fahrlässig zu nennen. Besonders wenn wir nicht nur für uns selbst, sondern auch noch für eine Familie verantwortlich sind. Wenn also von uns und unserem Einkommen auch noch andere abhängig sind, dann werden wir über solch ein selbstvergessenes Opfer wohl den Kopf schütteln und sagen, nun wenigstens ist diese Frau allein. Eine Witwe trägt ja nur noch für sich selbst Verantwortung. Und ich denke, wirklich, wir liegen gar nicht so falsch mit unseren Gedanken und Einwänden. Wir sollen hier, davon bin ich überzeugt, nicht lernen, dass wir wie die Witwe all unser Hab und Gut einfach nur rausblasen sollen. Denn damit wäre niemandem gedient. Auch dieser Witwe war damals damit nicht gedient, wenn wir uns und unsere Lieben ins Unglück stürzen und an den Bettel brächten, wie man im Mittelalter so schön sagte. Ja klar, man kann natürlich sein Letztes auch noch einwerfen, wenn man weiß, naja, dann muss ich halt morgen selber betteln. Was ist das für eine Haltung? Aber, und das betone ich laut und deutlich, wir alle können sicher auch mit unserem Geld deutlich mehr für die Armen und das Elend in dieser Welt tun, als wir es tun. Wenn alle Menschen in den reichen Ländern dieser Welt endlich das Teilen lernten, und dabei müsste beileibe keiner von uns alles abgeben, dann müsste, da bin ich eigentlich von überzeugt, man müsste das mal nachrechnen, aber ich glaube, das haben andere längst getan, dann müssten da auf dieser Erde kein Mensch hungern und kein Kind nach einem sehr kurzen Leben im Elend sterben. Aber wie gesagt, darum geht es hier gar nicht. Das ist richtig, Aber darum geht es hier nicht. Diese Geschichte lehrt uns etwas anderes. Sie will lehren, der geopferte letzte Pfennig der Witwe ist das Bild für ihr Vertrauen. Sie gibt all ihr Vertrauen dahin und gibt alle Sicherheiten auf und macht sich ganz und gar mit Haut und Haaren, ja mit Leib und Seele, abhängig von ihrem Vater im Himmel. Darum geht's. Wenn sie der jetzt nicht mehr hält und trägt, dann ist sie verloren. Dieses Vertrauen lobt Jesus. An dieser Haltung einer armen Witwe sollen wir Maß nehmen. In diesem grenzenlosen Zutrauen zu Gott liegt die Größe dieser Frau. Aber wofür und wie könnte uns das ein Beispiel sein? Ein frommer Finanzausschuss neulich hat über diesen Text auch schon mal nachgedacht. Der Leiter der Gruppe hatte dort auch gefragt, was für uns heute dieser armen Witwe wohl an ihrem Verhalten vorbildlich sein könnte. Und in einem kurzen Brainstorming wurde dann schnell deutlich, wie schwierig es auch für uns Christen dieser Zeit ist und besonders für Kassenverwalter in Bund und Gemeinden, solch eine Haltung noch nachzuvollziehen. So einer Geschichte, und ich war dankbar für die Offenheit aller Beteiligten, noch einen geistlichen Nährwert abzugewinnen, ohne fromm zu verbrämen. So nochmal, wir wissen ja alles, steht in der Bibel, aber lass uns mal einen anderen Text lesen zum Thema Geld. Nee, die anderen Texte hat der Leiter der Gruppe nicht gewollt. Nicht nur das Hingeben des letzten Pfennigs wurde als äußerst fragwürdig angesehen, auch dieses allzu große, ich zitiere, leichtfertige und naive Vertrauen wurde gerügt. Wie gesagt, ich schimpf jetzt nicht, ich war ja froh für die Ehrlichkeit der Beiträge. So könne man nicht wirtschaften. Und schon gar nicht mit Blick auf Kreditrückzahlungen, wenn jetzt vielleicht doch die Zinsen anziehen. Und auch nicht mit Blick auf eigene Renten, wenn man im Umlageverfahren solidarisch in die Zukunft denkt. So scheint heute diese Geschichte, auch wenn wir dabei nicht nur an das Opfern von Geld und Gütern denken, weltenweit von uns entfernt zu sein. Ich denke, ich habe da viel drüber nachgedacht, das ist so, weil eben auch uns Christen dieser Tage echtes Vertrauen schwerfällt. Nicht nur dieses freilich übergroße Vertrauen jener armen Frau, nein, das Vertrauen auch zu Gott überhaupt. Zitat: Glaube ist nicht das Fürwahrhalten von irgendwelchen Lehrsätzen aus Bibel und Kirche. Glaube ist zuallererst Vertrauen. Zitat Ende. Das war einer der wichtigsten Gedanken des Reformators Martin Luther. Glaube ist nicht das Fürwahrhalten von irgendwelchen Lehrsätzen aus Bibel und Kirche. Glaube ist zuallererst Vertrauen. Und auf diesem Gedanken ist die Reformation, also auch unser evangelischer, also auch unser evangelisch-freikirchlicher Glaube gewachsen. Aber solchen vertrauenden Glauben bringen wir meist nicht mehr auf. Sag ich mir selbst. Du kannst darüber nachdenken, wie es bei dir aussieht. Unser ganzes Lebenshaus, denk mal drüber nach, ist auf ganz anderen Dingen aufgebaut. Aufzählung gefällig? Auf der Sicherheit eines unkündbaren Arbeitsplatzes, auf dem Bungalow oder dem Reihenhäuschen oder der Eigentumswohnung oder der Mietwohnung, die wir uns gekauft, gebaut oder gemietet haben. Auf unserem Einkommen, dem Geld und allem Gut, das wir besitzen, unserer körperlichen und geistigen Kraft, unseren Begabungen und Talenten und schließlich natürlich auf der sicheren Rente und der Lebensversicherung, die wir als drittes Standbein hoffentlich auch noch haben. irgendwie meinen wir, so unterbewusst wahrscheinlich mehr als bewusst, denn als gläubige Christen wissen wir ja, dass sich das anders gehört, aber irgendwie meinen wir doch in unserem Inneren, Vertrauen nicht wirklich nötig zu haben. Wenn wir doch überall in den meisten Lebensbereichen, die uns prägen, Sicherheit haben und sogar kaufen können. Und da, genau da liegt für mich auch der Grund für die Glaubenskrise unserer Tage. In den sogenannten westlichen Ländern und der Christenheit überhaupt. Wir suchen Sicherheiten. Der bloß vertrauende Glaube scheint uns nicht mehr tragfähig zu sein. Dabei müssten wir jetzt nur an unseren Abschied von dieser Welt denken. Da werden wir nichts mehr haben. Von all den Gütern und aller materiellen Sicherheit. Nichts mehr wird uns dann bleiben als der Glaube, das Vertrauen. Dass Gott nun noch etwas aus meinem sterblichen Rest machen wird. Und dass er mich jetzt nicht fallen lässt, wenn alle Sicherheiten dieser Welt nichts mehr wert sind. Ich weiß, solche Betrachtungen können Angst schüren und die Angst ist kein guter Boden für wachsenden Glauben im Vertrauen. Aber es gibt noch andere Gedanken, die könnten uns zu einem solchen Glauben helfen. Der erste dieser Gedanken: Denken wir doch mal darüber nach, was bisher so die wesentlichsten Erfahrungen unseres Lebens gewesen sind. Was war das? Also als ich mir diese Frage gestellt habe und mal auf einer Liste so ein paar Punkte aufgeschrieben habe, da hat mich erstaunt und ich bin überzeugt, das würde euch nicht anders gehen, wenn ihr das jetzt mal gerade tut. Das, was für mich die wesentlichen Erfahrungen des Lebens waren, war nicht der Abschluss meiner Lebensversicherung, auch nicht die Auszahlung meines ersten Gehaltes und auch nicht die Unterzeichnung meines Mietvertrages. Zu den wesentlichen Erfahrungen meines Lebens gehörte, ganz spontan, aus dem Bauch, aus dem Ärmel, mein Hochzeitstag, die Geburt von Nico. Für euch vielleicht noch die Geburtstage eurer Enkel. Als Gott Gebet erhört hat, weil euch vor einer OP so bange war. Oder neulich noch, die Bewahrung in dieser brenzlichen Situation, als so gerade eben der Unfall noch verhindert werden konnte. Merken wir was? Wir denken damit also zuerst an Dinge und Ereignisse, bei denen wir gar nicht sicher sein konnten, sondern vollkommen abhängig waren und sind von Gottes Gnade und von unserem Vertrauen auf ihn. Es gibt also doch im Hintergrund unseres Bedürfnisses nach Sicherheit den großen und ganz wichtigen Bereich unseres Lebens, in dem das Vertrauen seinen Raum hat. Ein zweiter Gedanke. Wie oft war es bei uns im Leben nicht schon so, dass uns alle Sicherheiten zerschlagen wurden und alles, worauf wir uns in dieser Welt verlassen haben, eigentlich kaputt gegangen ist? Ich bin davon überzeugt, die meisten von uns haben gewiss mehr als nur einen solchen Schicksalsschlag erlitten, durch den wir an den Rand der Verzweiflung geraten sind. In Furcht und Schrecken, in Stunden, in denen wir nichts mehr hatten als vielleicht diesen Funken Hoffnung und einen letzten Rest von gläubigem Vertrauen. Aber untergegangen sind wir in diesem Meer von Angst nicht. Den Weg haben wir schließlich nicht verloren in aller Dunkelheit. An was hat das denn gelegen? An wem hat das denn gelegen? Gewiss nicht an den Dingen und an den Sicherheiten dieses Lebens, auf die wir sonst so unsere Zuversicht setzen. Also ich glaube nicht, dass in diesen dunkelsten Stunden der Depression einer von uns nach seinen Kontoauszügen gegriffen hätte. Wir haben also alle schon gespürt, spüren dürfen, dass der Glaube und das Vertrauen zu Gott mehr tragen als alle Sicherheiten dieser Welt. Das Dritte ist nun einfach noch dies. In einem solchen vertrauenden Glauben an Gott liegt eine große Freude verborgen. Ich bin eigentlich gar nicht so sehr traurig, dass Jesus jetzt mit dieser Witwe nicht noch gesprochen hat. Das entspricht so meinem Bedürfnis. Ach Herr Jesus, was hast du ihr noch mitgegeben? Nein, was mich mehr interessiert hätte, wäre, einen Blick in das Gesicht dieser Frau werfen zu können, nachdem sie weitergegangen ist. Ob die zerknirscht war, am Boden zerstört? Ich glaube das gar nicht. Ich glaube das nicht mal. Wenn sie geklammert hätte, hätte sie die Schärflein nicht weggepackt. Wenn sie vor Sorgen gram gewesen wäre, ich kann mir das nicht vorstellen. Schade, das hätte mich interessiert. Nein, ganz so fern ist uns die arme Witwe mit ihrem gewaltigen Vertrauen auf Gott doch nicht. Spüren wir bitte in unserem Leben mal auf, wo wir doch schon heute, nicht erst in Ewigkeit, das ist jetzt kein Trostwort für irgendwann, wo wir heute schon letztlich auf dieses Vertrauen auf Gott geworfen sind und ob es uns damit wirklich schlecht geht. In den letzten Stunden des Lebens ist das nicht nur alles, was wir haben, sondern das ist ganz viel. Es ist alles, was wir haben, weil es ist alles, was zählt. Nehmen wir doch bitte wahr, bei uns selbst und unseren Liebsten, wie oft es uns schon getragen und hindurchgetragen hat, dieses Vertrauen auf Gott. Bei allen Fragen und Zweifeln, die bis zum Schluss auch noch formuliert werden können und die auch ihre Berechtigung haben. Alles gut. Und geben wir diesem Vertrauen dann doch bitte im wahrsten Sinne des Wortes seelenruhig noch mehr Raum. Nicht die weltlichen Sicherheiten werden uns halten und retten. Und dass ihr mich nicht missversteht, diese Predigt ist kein einziges Wort gegen eine vernünftige Rentenversicherung oder gegen ein solides Investmentdepot. Alles gut. Aber retten können die uns nicht. Das kann nur unser Vertrauen auf den Vater im Himmel. Aber auch das andere soll uns nicht fern sein. Gewiss können wir auch von unserem Geld und Gut noch viel mehr geben und mit anderen teilen, ohne dass wir in der Gefahr stehen würden, wir hätten unser letztes Schärflein geopfert.